Ja, hier könnt ihr das Thema sehen der heutigen Predigt. Dankbarkeit ist leider eine Rarität. Ich fand diesen Satz so unglaublich schön. Danken ist eine Liebeserklärung an das Leben. Das ist ein wunderbarer Satz. Danken ist eine Liebeserklärung an das Leben. Und ich hoffe, dass wir in Jesus Christus auch das Leben lieben lernen. Generell sollten wir Gott danken für das Leben. Das Leben ist großartig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich lebe sehr, sehr gerne. Und der Tod gehört eigentlich überhaupt nicht dazu. Ja? Das ist etwas, was wir auch alle nicht mögen, und das hat Gott auch nicht so geplant. Deswegen dürfen wir danken, dass wir leben dürfen. Und ich glaube, dass wir ziemlich gut leben dürfen, auch hier noch in Deutschland. Auch wenn manche Einschränkungen da sind und Schwierigkeiten. Leute, wir leben immer noch wie die Made im Speck. Uns geht so, so gut. Keiner von uns muss hungern. Keiner von uns hat Angst, morgen nichts mehr trinken zu können. Keiner von uns muss zu Hause bleiben, weil er keine Kleidung hat. Keiner von uns muss Angst haben, dass er nicht irgendwo in guter ärztlicher Betreuung sein darf. Wir haben so viel Grund zum Danken, auch wenn vielleicht der Gürtel hier bei uns im Westen langsam auch enger geschnallt wird, aber dennoch geht uns das sehr, sehr gut. Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 11 bis 19. Auf seinen Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einigem Abstand stehen und riefen laut: Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen kam zurück, als er sah, dass er geheilt war. Er pries Gott mit lauter Stimme, warf sich vor Jesu Füßen nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samariter. Jesus aber sagte: Sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Wo sind die anderen 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Dann sagte er zu dem Mann: Steh auf, du kannst gehen. Dein Glaube hat dich gerettet. Das Erste: Jesus ist auch in Anführungszeichen bei den Feinden. Die Samariter, das waren auch Leute, die die Juden nicht angenommen haben als wahre Juden. Es war ein Mischvolk. Und da gab es immer Schwierigkeiten. Aber wir als Christen sollen Jesus ähnlich sein. Wenn Leute mit uns kommen mit den Waffen, dann bringen wir ihnen entgegen die Liebe. Das ist das Fundament eines Christen. Und wenn es da nicht stimmt, ist alles andere nur frommes Gesapple. Wenn wir keine Liebe haben, wahre Liebe, dann ist all unser Glaube nichtig. Und dann spielen wir uns nur etwas vor. Und deswegen ist die Kernfrage, die Jesus einmal die Gemeinde zu Ephesus gestellt hat in der Offenbarung, ja, oder die Antwort, die er gibt: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Paulus sagt im 1. Korinther 13 bei dem sogenannten Hohenlied der Liebe: Das Größte aber ist nicht der Glaube, ist nicht die Hoffnung, ist die Liebe. Und deswegen ist das so wichtig. Jesus geht hier ins Grenzgebiet von Samarien. Und so ist der Herr auch heute unterwegs bei Menschen, die vielleicht gar nichts mit ihm zu tun haben wollen. Vielleicht gehörst du auch zu dieser Kategorie. Vielleicht möchtest du gar nichts mit Jesus zu tun haben. Oder du bist Christ, weil du vielleicht so groß geworden bist. Aber die Frage, die ich dir stellen möchte, ist: Gehörst du wirklich Jesus? Gehörst du wirklich Jesus? Bist du sein Eigentum? Und wenn du das geworden bist, bist du ihm ähnlich? Gehst du auch in Grenzgebiete, in deiner Familie, in deiner Bekanntschaft? Ist es von dir bekannt, dass du jemand bist, der verbindet? Bist du ein Brückenbauer oder ein Gräbenbauer? Baust du Gräben? Machst du die Not und die Schwierigkeit in deinem eigenen Leben und in den Leben deiner Familie noch größer, weil du gehässig bist, weil du voller Hass bist, weil du nicht vergeben kannst? Oder bist du ein Brückenbauer der Liebe? Jesus war ein Brückenbauer der Liebe. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einem Abstand stehen. Und das erfährt der Mensch, wenn er den heiligen Gott begegnet. Durch die Sünde hat sich ein Riss zwischen Gott und den Menschen getan. Und Jesus kam, um als Brücke zu dienen. Und durch Jesus können wir wieder hinüber und nach Hause kommen zu Gott. Aber wir sehen das hier in diesem Bild so wunderbar. Wir dürfen zurück. Die Brücke geht zu ihm. Und hier im Bild gesprochen, als Jesus am Kreuz starb, da konnte er sich nicht mehr halten wie hier. Da fiel er in die Grube, in die ewige Nacht. Jesus am Kreuz hat die Hölle durchgemacht. Er hat den Tod geschmeckt. Er wurde zur Sünde. Das ist ein Unterschied, Geschwister. Er hat nicht nur die Sünden getragen. Er wurde zur Sünde. Das ist ein Unterschied. Das heißt, die Sünde in ihrer ganzen Grausamkeit, die hast du übrigens noch nie erfahren. Nur Auswirkung der Sünde. Du hast noch nie die ganze Sünde erfahren, Gott sei Lob und Dank. Aber Jesus hat sie nicht nur erfahren, er wurde zur Sünde gemacht. Wir haben null Vorstellung, absolut null, was das bedeutet hat für diesen lebendigen Gott, für Jesus Christus am Kreuz sterben zu müssen. Als er deine, meine und alle Sünden der Welt und die Sünde selbst getragen hat. Und wisst ihr, wir können so dankbar sein, dass wir nicht mehr auf der anderen Seite sein müssen als Christen, getrennt von Gott. Bist du darüber noch dankbar? Wie stehst du morgens auf? Ist es für dich alles selbstverständlich, dass du deine Bibel liest, dass du glauben darfst, dass du erkannt hast, weil der Heilige Geist dir geholfen hat, die Augen zu öffnen? Ohne den Heiligen Geist hättest du dich nie bekehrt. Du wärst in deinen Sünden elendig zugrunde gegangen. Und liegt es an dir, weil du so ein toller Mensch bist? Bestimmt nicht. Du bist genauso ein elender Sünder wie ich, egal wo du herkommst. Und wir alle, du und ich, wir verdienen nur eins, die ewige Hölle. Aber dann kam der Herr und hat uns, ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum er das gemacht hat, aber er hat dich und mich gerufen. Und das hat er auch hier gemacht. Er blieb nicht auf Abstand. Die Aussätzigen, die mussten damals in Jerusalem vom Weiten rufen, Aussatz, Aussatz. Ja? Und dann wurden die Straßen leer. Keiner wollte noch nicht mal in ihrer Nähe sein. Sie waren einsam, verlassen. Keiner hat diesen Menschen mal in den Arm genommen und gesagt, er ist wertvoll und von Gott geliebt. Sie haben ein erbärmliches Dasein gefristet. Und dann kam die Wende im Leben dieser Menschen. Dann kam Jesus und hat den Abstand beseitigt. Er ist der Brückenbauer. Das Dritte, was wir in diesem Text mitnehmen. Hier ist etwas Wichtiges, was die Leute machen. Sie riefen laut, Jesus, Meister, hab Erbarme mit uns. Und das musst du auch. In meiner Bedrängnis schrie ich zum Herrn. Da erhörte er mich, wie es im 2. Samuel 22,7 heißt. Ja. In meiner Bedrängnis schrie ich zum Herrn. Da erhörte er mich. Darf ich dir die Frage stellen, hast du schon mal zu Jesus geschrien? Das ist der einzige Schrei, der nicht verhallt. Merkt ihr das? Wenn wir aus Wut schreien manchmal irgendwo, keine Ahnung, ja? Aber wenn wir zu Jesus schreien, auch wenn er nicht gleich so antwortet, wie du es und ich es mir vorstelle, verhallt dieses Schreien nie. Jedes Schreien von Herzen geht in Gottes Herz. Handeln tut Gott manchmal anders. aber er nimmt dein Schreien wahr. Das hat er auch hier getan. Diese armen Menschen hatten nichts, keine Hoffnung mehr. Aber dann kam Jesus. Und die haben auch nicht so eine Piepstimme gemacht. Ach, hallo, Herr Jesus und so. Nein, die wollten gehört werden. Die haben Angst gehabt, dass er nicht hört. Sieh mal, ich finde das großartig. Das dürfen wir lernen von diesen Leuten. Sie sind mit ihrer Not nicht in die Kneipe gegangen und haben sich jeden Tag besoffen, wie es viele Menschen tun. Der Alkohol ist ein schlechter Tröster. Drogen ist ein schlechter Tröster. Die Flucht ins Leben, in die Arbeit ist ein schlechter Tröster. Reichtum zu schaffen, sich alles leisten zu können, ist ein schlechter Tröster. Hast du in deinem Herzen ganz große Sehnsucht, getröstet zu werden? Und ich glaube, dass es jeder von uns hat. Dann kann ich dir nur sagen, dann musst du zu der Quelle hingehen, wo der ganze Trost zu finden ist, den du brauchst. Und das bei Jesus zu finden. Und manchmal müssen auch wir wieder lernen, im Gebet zu schreien. Ich fand das so ehrlich von meinem Bruder Lucky, dass er auch sagte, ich habe dann da wirklich gehadert mit Gott. Ja, das müssen wir. Und wir dürfen das auch sagen unserem Herrn. Wisst ihr, wahre Freundschaft zeichnet sich aus, dass ich mich geben kann, wie ich bin, nicht wie ich sein werde. Das sind keine Freundschaften, wo du nicht so sein darfst, wie du bist. Das sind keine Freundschaften, das sind egoistische Vertragsgeschichten. Nein, ein wahrer Freund nimmt dich genauso an, wie du bist, mit all deinen Macken und Kanten. Und dennoch liebt er dich. Das ist der Unterschied zwischen wahren Freunden. Die versuchen nicht erst, sich so zu korrigieren, dass du genauso bist wie dein Gegenüber. Das ist Egoismus, hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Nein, die wahre Liebe, die liebt einfach den anderen, weil er da ist. Und wisst ihr, wenn wir von Herzen ein Riesenherz voller Liebe haben, dann sehen wir natürlich auch die Fehler bei dem anderen. Aber sie können uns nicht abhalten, ihn dennoch zu lieben. Und wenn dir einmal die Augen aufgegangen sind, dass Jesus dich genauso liebt, wie du bist, obwohl er noch ganz viel Arbeit mit dir hat, dann hörst du auf, andere Menschen zu kritisieren und schlecht zu machen. Manche Menschen haben sich das zur Angewohnheit gemacht. Die müssen andere Menschen immer runter machen, damit sie selbst groß werden. Das ist erbärmlich. Das vierte, was hier ist in diesem Text, der Blick Jesu auf uns und unser Gehorsam bringt die Wende. Sein wunderbarer Satz, lass dich nicht vom Angesicht Jesu vertreiben. Wisst ihr, warum der Teufel nicht will, dass du betest, dass du unter Gottes Wort kommst, dass du deine Bibel liest, dass du mit Christen zusammenkommst? Weißt du warum? Weil du in dem Moment mit Gott eine Begegnung hast. Und weil der Teufel dich abgrundtief hasst, möchte er das nicht und er ist nicht dumm. Er weiß, in dem Moment, wo das Angesicht Gottes in dein Leben eine Rolle spielt, spielt er keine Rolle mehr, der Satan. Weil dann nämlich Jesus kommt. Und wo Jesus kommt, muss Satans Macht weichen. Sieh mal, hier steht etwas ganz Wichtiges. Jesu Liebe ist als einzige nur am Schenken, nicht am Nehmen interessiert. Sieh mal, die kommen dahin zu Jesus und Jesus sah sie an. Das war für sie neu. Wisst ihr, aussätzige Menschen, man weiß heute in der Medizin, das war aber so eine Art Lepra. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bilder gesehen habt von leprakranken Menschen, wenn das Gesicht so zerfressen ist, das ist ja grauenhaft. Und ich kann mir vorstellen, die haben vor lauter Scham nur auf den Boden geguckt. Die haben sich gedacht, wer schaut mich, hässliche Kreatur, an, die vom Tode und vom Elend gezeichnet bin. Jesus schaut sie an. Jesus gibt durch seinen Blick diesen Menschen die Würde wieder. Der Mensch ist geschaffen zum Ebenbild Gottes, zum Du, zum Gegenüber. Und der Mensch hat durch die Sünde seine Beziehung zu Gott verloren. Und deswegen ist er auch heimatlos und so friedelos. Aber wenn Jesus wieder derjenige ist, mit dem du im Blickkontakt bist, dann gibt er dir deine Würde zurück als Mensch. Das ist großartig. Ich liebe das an Jesus, dass er das Elend sieht. Er schaut nicht vorbei. Er schaut deswegen auch in dein Leben, da ist so manches drunter und drüber. Und trotzdem schaut er auf dich und sagt, mein Kind, bleib in meiner Nähe, ich helfe dir. Mach nie den Fehler, dass du mit deinen Sünden irgendwo in die Welt läufst. Geh mit deiner ganzen Not immer, lauf direkt dorthin in Jesu Arm. Da bist du immer willkommen. Nimm dieses Bild für dein Leben mit. Jesus steht vor dir immer mit offenen Armen und sagt, komm her zu mir. Lauf nicht irgendwo woanders hin. Komm zu mir. Das ist das, was Gott eines Tages gegenüber Israel sagte. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, verlassen sie und sie gehen an Brunnen. Das ist dreckiges, abgestandenes Wasser. Der Teufel bietet dir doch sowieso nur Wasserpfützen an. Er schummelt nur, er nimmt dieses dreckige Wasser und haut Parfüm rein. Und die Sünde ist am Anfang ganz nett und irgendwann lässt die Parfümwirkung nach und dann schmeckst du den ganzen Dreck deines Lebens. Bei Jesus ist es anders. Wenn du von das Lebenswasser des Herrn bringst, das ist pures, reines Wasser, frisches Wasser. Da ist kein Dreck drin, keine Bakterien. Und da wirst du erquickt. Kennt ihr das, wenn du im Sommer so richtig Durst mal hast und dann kriegst du so ein schönes, gutes Wasser, richtig kalt? Herrlich, oder? Und so möchte Jesus dein Leben bereichern und beschenken. Und das Letzte, es ist eigentlich eine sehr traurige Bilanz. Es ist eigentlich sehr selten, dass Jesus hier eine Frage stellt, sind denn nicht alle 10 gesund geworden? Er stellt seine eigene Heilung hier in Frage. Ja? Konnte ich nicht heilen? Sind die nicht heil geworden? Doch. Wo sind denn die anderen 9? Merkt ihr mal eins. Jesus vergisst nicht, dass er dir geholfen hat. Aber leider vergisst du oft, dass er dir geholfen hat. Vielleicht muss Jesus heute dich fragen. Kurt, Inge, Franz, wie du auch heißt. Wo bist du eigentlich? Früher hast du mir gedankt, dass du aufstehen durftest. Früher, da konntest du gar nicht genug bekommen von Gottes Wort. Früher warst du so gerne in der Gemeinde. Früher konntest du es nicht abwarten, dir christliche Literatur zu kaufen. Und heute? Mich macht das traurig, sagt Jesus vielleicht zu dir heute, dass du dich gar nicht mehr ausstreckst nach diesen Dingen. Wo sind die 9? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Wer nicht zufrieden ist mit dem, was er hat, der wäre auch nicht zufrieden mit dem, was er haben möchte. Das ist ein sehr wahrer Satz. Sag nicht, ja, wenn mein Mann oder meine Frau, mein Ehepartner, wenn der mal so ein bisschen anders wäre, dann wäre ich auch viel lieber. Nein, nein. Wenn ich mehr Geld hätte, dann würde ich auch mehr spenden. Niemals. Ich sage dir eins, wenn du jetzt nicht von dem kleinen bisschen Geld, was Gott dir zur Verfügung stellt, wenn du da nicht treu gibst, wirst du nie mehr geben, wenn du mehr hast. Dann wirst du geizig und das festhalten. Das haben schon viele gesagt. Das stimmt absolut nicht. Warum bist du eigentlich unglücklich? Hier drinnen sitzen alles Leute, die können mich sehen. Wisst ihr, was das für ein Reichtum ist, sehen zu dürfen? Es gibt Eltern, die würden alles geben, dass sie ein einziges Mal ihre Kinder sehen könnten. Und sie sind blind. Es gibt Menschen, die würden alles geben, einmal einen Sonnenaufgang zu sehen. Und du? Bist du noch dankbar dafür? Es gibt Menschen, die können nicht mehr gehen. Bettlägerig, angewiesen auf dem Rollstuhl. Und du schimpfst, weil du einkaufen gehen musst. Sei doch dankbar, dass du noch gehen kannst. Oder? Es gibt Menschen, die nehmen das als selbstverständlich, dass sie genügend Essen, Trinken und alles, was dazu gehört, haben. Und sind vielleicht noch undankbar. Oh, was gibt's denn heute zu essen? Blöde Suppe. Es gibt Menschen, in diesem Moment, wo wir hier drinnen sind, sterben ganz viele Menschen, weil sie nichts zu essen haben und weil sie nichts zu trinken haben. Und wir haben Luxusprobleme. Wenn wir einkaufen gehen, dann ist unser Problem, kaufe ich jetzt Mohnbrötchen, kaufe ich jetzt Sesambrötchen, kaufe ich die guten oder die anderen, das ist unser Problem. Geschwister, ich glaube, dass das recht das Thema heute war, zu Recht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, dass die Überschrift stimmt. Dankbarkeit ist eine Rarität. Vielleicht ist es ab heute nicht mehr eine Rarität bei dir. Das würde ich uns und mir auch wünschen. Vielleicht sollten wir alle Buße tun, dass wir doch so oft undankbar sind. Und dass wir den Herrn bitten, dass er durch den Heiligen Geist uns durch den Heiligen Geist so verändert, dass wir wieder dankbar werden. Vielleicht muss der Herr uns wieder neu die Augen öffnen für die Dinge, die wir so als selbstverständlich nehmen, dass wir wieder neu erkennen, es ist nicht selbstverständlich. Das wünsche ich dir und mir. Möge der Herr das schenken. Amen.